Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Ruth Peter
und Markus Raser.
Hallo Markus, ich darf dich hier mal begrüßen bei uns im Tonstudio.
Hallo Ruth.
Hi, du bist das erste Mal hier bei uns und ich freue mich total. Ich darf den Hörern dich gerade mal vorstellen. Und zwar Markus Raser ist unser geschätzter Kollege bei unserem Institut für Allgemeinmedizin als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber Markus, du bist ja nicht nur das, du bist auch noch psychologischer Psychotherapeut für Verhaltenstherapie. Und das ist jetzt sozusagen eine Sonderfolge. Wir haben dich eingeladen und ich freue mich total, dass du da bist, weil ich habe das große Privileg, mit dir in einem Büro zu sitzen und wir haben schon das ein oder andere Mal Fälle zusammen besprochen. Ich habe dir aus meinem Alltag erzählt in der Hausarztpraxis und du hast mir schon wirklich oft richtig gute Tipps gegeben und da möchten wir die Hörerinnen und Hörer doch auch dran teilhaben lassen. Deshalb besprechen wir heute einen Fall und ich habe dir einen mitgebracht. Und zwar habe ich dir einen 79-jährigen Mann mitgebracht. Den habe ich in meiner Sprechstunde kennengelernt. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger. Und er kommt immer mal wegen so der einen oder anderen Sache, Kontrolle, Blutdruck, Medikamente, er hat eine Niereninsuffizienz, einen Diabetes. Aber ich sag mal, alles ist eigentlich so ganz gut im Lot und ganz gut eingestellt. Jetzt ist es aber so, ich weiß das, ich habe ihn zwar erst vor ein paar Monaten kennengelernt, aber er hat mir erzählt, vor einem Jahr ist seine Ehefrau verstorben nach kurzer, schwerer Krankheit. Und das belastet ihn. Das bricht immer mal hier und da aus. Manchmal berichtet er mir zum Beispiel im Nebensatz, dass sie gerade Geburtstag hätte und fängt dann tatsächlich an zu weinen. Manchmal ist es so, dass er mir dann aber auch berichtet im Nebensatz, ach, was soll ich überhaupt machen? Dass er keine Lust hat, was zu unternehmen. Und ich mache mir Gedanken um den Patienten und ich fand das einen guten Fall, um den heute mal mit dir zu besprechen. Was fällt dir so ein? Hast du dazu Gedanken direkt? Möchtest du noch mehr wissen?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, da habe ich natürlich Gedanken dazu. Ich glaube, die zwei Sachen, die einem direkt einfallen, sind natürlich so eine komplizierte Trauer, was es sein könnte. Und bei der ganz wichtig, dann irgendwo abzugrenzen, weil es natürlich auch irgendwie eine depressive Symptomatik sein könnte, die ja manchmal relativ schwierig zu unterscheiden sind.
Ich hatte das auch ein bisschen die Sorge, ob ich eine Depression bei ihm übersehe. Also wir haben ja immer diesen Zwei-Fragen-Test. Ich meine, bei dir ist das alles viel größere Testungen in der Psychotherapie dann. Aber ich sag mal, wir haben ja diesen Zwei-Fragen-Test, um mal zu screenen, so könnte da was sein. Ne? Also waren sie in letzter Zeit sehr viel traurig, hoffnungslos und das andere haben sie Lust, Dinge zu unternehmen oder hatten sie da gar keinen Spaß dran? Und ich habe das immer mal versucht, so einzubauen als Fragen. Und da hat er schon auch gesagt, ja. Also ist jetzt eher viel traurig. Er sagt dann aber wieder, ja, weil das ist ja, also die Erklärung ist, weil ich bin ja auch alleine. Und das Thema ist, finde ich, oder wird immer relevanter. Ne? Wir haben viele Patienten in unserer Hausarztpraxis, die als Senioren einsam sind, ne? Alleine leben. Und ich fand jetzt aber irgendwie so ein Jahr nach dem Verlust, das fand ich jetzt schon einfach irgendwie vom Gefühl lang, oder? Für eine Trauer ist das lang?
Also es gibt keinen richtigen Trauerprozess. Trauer kann sehr unterschiedlich sein, ist kulturell bedingt, ist altersbedingt, hängt auch von den Faktoren ab, um das man trauert oder um denjenigen oder man trauert. Du hattest eben gesagt, kurze Krankheit,
ja, die zum Tod gefallen. Ja, kurze, schwere Krankheit auch. Ne? Ja.
Je brutaler, je plötzlicher so ein Tod stattfindet, desto komplizierter ist natürlich auch dann schnell Trauer. Ne? Weil es einfach weniger Zeit gibt, sich darauf einzustellen. Es ist eine starke Veränderung, die dann da stattfindet, die irgendeine Adaptation braucht. Ne? Und jetzt wird man mit dem Alter meistens ja auch nicht flexibler darin, sich auf neue Dinge umzustellen. Und je länger man in bestimmten Systemen drinsteckte, die werden vermutlich relativ lange verheiratet gewesen sein. Muss nicht, aber ist jetzt so was, wo man zuerst dran denkt, würde ich auch nochmal explorieren vielleicht. Also ich finde die beiden Fragen für den Fall, um das gegen Trauer abzugrenzen, nicht so ganz optimal.
Okay. Ja.
Die drei Kernsymptome von Depressionen sind ja einmal Antriebslosigkeit, eine depressive Verstimmung. Und da hast du jetzt direkt in der Frage mit Trauer eingeleitet. Das ist eine Möglichkeit von depressiver Verstimmung. Ja. Es gibt aber auch genauso Verbitterungsdepressionen. Da ist dann Wut vielleicht eher so eine primäre Emotion. Es gibt aber, und das ist, wird von vielen Betroffenen als noch viel problematischer, viel schwerer auszuhalten berichtet, so eine Abwesenheit von Gefühlen, also eine Gefühlsleere. Mhm. Und wahrscheinlich bekommst du die Leute mit den Fragen trotzdem, weil sie trotzdem sagen, ah, es fühlt sich irgendwie ein ungutes Gefühl, ja, ist ne? ähnlich
also,
wie Trauer.
Genau, die sind ja traurig. Also er ist ja traurig, aber
ja. Aber man muss nicht traurig sein, um eine Depression zu haben. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ne? Also das kann sein, ist auch häufig, aber es gibt auch ganz viele andere Formen von Gefühlserleben oder Gefühlsabwesenheiten bei Depressionen. Und das dritte Symptom ist dieser Freudverlust, den du ja mit der zweiten Frage ziemlich zusammen mit dem Antriebsverlust so ein bisschen abgreifst. Und wenn ich mich jetzt in die Person so ein bisschen reinversetze und überlege, jetzt bin ich 79 und mein plötzlich, relativ kurzen Zeitraum, verändert sich plötzlich mein gesamtes Umfeld, dass ich schon lange 79, da kann man jetzt auch fragen, wie selbstständig war der vorher, wer hat da gekocht?
Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon. Ja, total. Ja.
Und was macht er jetzt? Wie füllt er seinen Alltag? Also da gibt es halt, wenn er immer noch da wohnt, wo er vorher gewohnt hat, da gibt es da leere Sitzplätze, da gibt es ganz viele Erinnerungen. Ja.
Was mache ich denn mit dem, Markus? Also ich sehe ihn ja immer mal und es ist, ich sehe sein Leiden, ich sehe, dass er auch vor mir weint und ich fühle mich aber auch teils irgendwie hilflos mit seiner Trauer.
Ja, ich glaube, das ist, zeigt eigentlich, dass du ein sehr empathischer und toller Mensch bist, Ruth. Weil das ist ja auch die evolutionäre Funktion von Trauer. Ja, man rückt als Gesellschaft näher zusammen. Das Bedürfnis ist, man nimmt sich in den Arm nehmen zu lassen.
Ah ja, das ist ein schönes Bild. Ja,
ja und dafür ist es ja da. Das ist ja eine Veränderung, also eine Adaptation des Menschen auf eine Veränderung, auf eine gravierende. Man nimmt Abschied von jemandem oder von etwas, das man nicht mehr hat oder kann. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und erstmal finde ich das menschlich super, dass du dir da Sorgen machst. Und ich glaube auch, dass man so jemandem gut helfen kann. Aber ich will das auch ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen. Weil früher gab es das Trauerjahr.
Na? Ja, irgendwie, anscheinend habe ich das mal gehört. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich auch so ein Jahr im Kopf, dass ich dachte, oh, das ist jetzt aber irgendwie lang.
Ja, wenn das dann so über ein Jahr hinausgeht. Oder also bei komplizierter Trauer ist das Kriterium nach dem ICD-11, die Störung gibt es im ICD-10 noch nicht, da musste man als Anpassungsstörung diagnostizieren. Und die hat ja als Kriterium maximal 6 Monate her, die Anpassungsstörung. Und das würde jetzt hier schon gar nicht mehr passen, merkt man sofort. Aber das wird mit dem ICD-11 wird das gelöst. Da gibt es dann die komplizierte Trauer, ich bin nicht ganz sicher, ob sie ganz genauso heißt, aber als explizite Störung, die Trauer länger als 6 Monate annimmt. Und ich glaube, was man mit so jemandem erstmal, also ich glaube, man muss erstmal wirklich tatsächlich das gegen eine Depression abgrenzen. Weil wenn der jetzt wirklich in so eine starke Antriebslosigkeit verfällt, wenn der gar nichts macht, dann ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig zu unterscheiden. Und was aber in allen Fällen hilft, ist, in positive Aktivitäten zu kommen und Struktur zu schaffen. Das wäre ja auch das, was man sofort bei einer Depression macht. Und das gilt für Trauer ja im Endeffekt auch. Zusätzlich braucht es bei beiden eigentlich eine Perspektive, eine Neuausrichtung. Also bei Trauer ist es ja fast trivial, dass man das braucht, weil es, so wie es jetzt war, kann es nicht weitergehen und es braucht irgendwas Neues. Und in Marburg, oder noch vielleicht nochmal ganz andersherum, was machst du, wenn du traurig bist? Hast du?
Gute Frage. ich glaube, ich gehe in den Garten oder versuche mich mit etwas anderem zu beschäftigen tatsächlich. Aber ruf auch Freundinnen an oder so, ne? Um das zu teilen, mit der Familie mal zu sprechen.
Hast du irgendeinen Großelternteil, das schon verstorben ist?
Ja, das habe ich.
Das hast du aber noch kennengelernt.
Ja.
Und was ist so um den, also ich hoffe, das ist ein Thema.
Ja, ist okay. Frag weiter.
Was habt ihr so gemacht als Familie?
Bei der Trauer?
Ja.
Also tatsächlich die Verluste, sag ich mal so, es sind drei Großelternteile schon verstorben. Entweder habe ich es nicht kennengelernt oder in meiner frühen Kindheit verstorben. Da kann ich es dir gar nicht mehr so genau sagen. Mhm. Ich erinnere mich, es wurde geweint von allen Familienmitgliedern. Ja, es wurde aktiv geweint und getrauert und gesagt, wir sind jetzt alle traurig. Das erinnere ich mich. Und tatsächlich bei meinem letzten Verlust meiner Großmutter, da war ich auch dabei und wir waren dabei. Das war sehr schön. Also es war, aber ich glaube, das war ein sehr intensiver Austausch mit dem Trauer, mit der Verlust, mit dem Verlust jetzt, ja.
Was habt ihr so gemacht? Was gab's, was war so das Programm? Das war jetzt vielleicht noch
jetzt bei dem, bei dem Tod. Tatsächlich, das war richtig schön, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also es ist immer was Trauriges, aber es war richtig schön. Wir haben Kaffee getrunken.
Ja.
Meine Oma ist gestorben. Wir wussten, also sie lag im Sterben. Wir wussten, es ist jetzt einfach, sie ist uralt. Sie darf gehen. Ich habe gesehen, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht so aus, als wäre jetzt bald der Zeitpunkt gekommen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, weißt du was, wir holen jetzt Kuchen. Wir setzen uns hier hin. Wir trinken jetzt Kaffee. Das hat Oma immer geliebt. Und sitzen hier zusammen und haben Anteil.
Mhm. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Was habt ihr gemacht, als sie gestorben war?
Wir haben allen Familienmitgliedern Bescheid gesagt. Wir haben in schönen Erinnerungen geschwelgt.
Ihr habt eine Beerdigung organisiert.
Ja, genau.
Es gibt wahrscheinlich einen Grabstein.
Genau.
Einen Ort, wo man sich erinnern kann.
Genau, immer am Geburtstag und so.
Ja. Ja. Man tut irgendetwas, um der Trauer irgendwie einen Raum zu geben, um dann Platz für zu haben. Und das hat was ganz Heilendes. Also gibt es so einen Begriff von so Trauerarbeit. Ich persönlich finde den jetzt, ich finde das so Arbeit, das klingt so, das passt aus meiner Sicht nicht so ganz. Ich finde es einfach ein Prozess. Also ich glaube, man muss sich auf eine neue Situation einstellen und man verliert ja etwas. Und ich glaube, sich mit dem nochmal zu beschäftigen und die Emotionen auch zuzulassen, nicht zu sagen, oh, ich darf nicht traurig sein, das ist häufig deutlich komplizierter, als wenn man sagt, okay, wir machen diese ganzen Rituale und es ist uralt. Ne? Also Beerdigungen machen Menschen seit Tausenden von Jahren.
Ja.
Das ist so ein bisschen auch eine Idee, die ich dir vielleicht da für den Patienten nochmal mitgeben würde, mal zu gucken, ob man den irgendwie an so andere Trauernde binden kann. Mhm. Also es gibt so Trauercafés, die Johanniter, St. Vincent. Also es gibt so, das ist jetzt so, da kenne ich jetzt die für Marburg ganz gut, aber das gibt es eigentlich überall. Viel so auch in kirchlichen Gemeinden organisiert, aber auch darüber hinaus von den gängigen Verbänden so.
Jetzt haben wir ja aber die Situation, es ist ein älterer Herr. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er früher gelebt hat, wie das war. Ist schon so ein bisschen, also auf der einen Seite sagt er möchte gerne in Kontakt mit Menschen. Er verweigert aber zum Beispiel, wenn ich so sage, wollen wir nicht mal sowas wie Gesprächstherapie, soll ich ihm da mal helfen, was zu organisieren? Das lehnt er ab, so nein, nein, es wird ihm schon reichen, wenn er mit mir redet. Ich überlege gerade so, hast du so das Gefühl, natürlich die Generation Männer, ist es schwieriger zu trauern, weil du hast eben was Interessantes gesagt, mit den Gefühlen zuzulassen. Also, dass er das noch gar nicht richtig durchlebt hat, so. Geht dein Gedanke so in die Richtung? Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, also bei älteren, vor allen Dingen Männern, ist ja alle schwachen Emotionen, wenn man das so sagen will, also das jetzt mit großen Anführungszeichen, das ist häufig problematisch in der Generation Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Also wenn man so, das so darum geht.
Ja.
Und weiß nicht, ob das für ihn gilt, man muss dann trotzdem beim Individuum natürlich schauen.
Ja.
Aber das ist natürlich wirklich eine Generation, die dann häufig Schwierigkeiten hat, auch psychotherapeutische Unterstützung irgendwie in Anspruch zu nehmen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es die wirklich braucht an der Stelle. Weil ich möchte das auch nochmal entpathologisieren. Ne? Also es kann auch sein, dass das einfach ein völlig normaler Trauerprozess ist. Und wenn ich so eine lange Beziehung geführt habe, weil sie müsste man nochmal explorieren, dann ist das halt auch eine Riesenumstellung im Leben, die auch wirklich viele Tränen braucht.
Ja.
Und wenn er ganz langsam trauert, weil er nur es schafft, das bei dir in der Sprechstunde zu machen, dann dauert das halt
dann
vielleicht
so,
auch nochmal umso länger.
Ja, das ist interessant, weil vielleicht ist es mein Inneres, dass ich denke so, ich muss ihm doch jetzt irgendwie helfen, ich muss ihm doch irgendwas Gutes tun. Jedes Mal sitzt er hier so traurig. Das kann ich bei anderen Patienten irgendwie viel besser aushalten, aber bei ihm irgendwie nicht. Ja.
Ja, ist die soziale Funktion von Trauer, die da total reinkickt, ne, weil sie dich da total mitnimmt natürlich.
Ja,
ne?
Ja, vielleicht ist das so. Ich fand das ganz schön, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, in die positive Aktivität kommen.
Ja.
Mir kommt gerade so eine spontane Idee. Das werde ich ihm bestimmt mal auch nochmal, wenn ich ihn sehe, mal vorschlagen. Es gibt ja auch so für Senioren, also jetzt kann ich auch wieder nur für Marburg sprechen, aber so die Teilhabe zu stärken, gibt's Aktionen von der Stadt auch. Also das gibt es in anderen Landkreisen bestimmt auch. Das, also jetzt gar nicht so unbedingt auf Trauer bezogen, sondern vielleicht eher dieses in Kontakt gehen mit anderen Gleichaltrigen, mal einen Spaziergang zusammen machen, solche Sachen. Das denke ich gerade so dran. Vielleicht ist das auch was, ne? Wenn man sich noch nicht so mit der Trauer... Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob er so weit ist da im Trauercafé, aber ich würde sie mal beides vorschlagen. Finde ich eine gute Sache. Also ich höre so ein bisschen raus von dir, ich muss mal bei mir gucken, warum ich das so, also, ne, oder einfach nochmal, vielleicht ist es, ich akzeptiere, du musst es auch vielleicht akzeptieren, ne, dass er einfach traurig ist, das ist ja auch voll okay. Und wie du sagst, entpathologisieren, aber das mit den in positive Aktivitäten, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und auch den Punkt dieses, was du eben so schön am Beispiel bei mir, ne, dieses mit sich mit beschäftigen nochmal, ne, in kleinen Schritten mit dem Verstorbenen, ne, was dieses Rituelle, ja.
Vielleicht aber nochmal ganz kurz, damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Mhm. Ich glaube, man muss dann aber schon im Auge behalten, dass das natürlich auch eine Hochrisikogruppe für Suizid ist, ne? Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
Okay, echt?
Ja, oh. Alte Männer sind ja die Personen, die sich dann, wenn dann, suizidieren tatsächlich. Ach. Und dann ist das, wäre das jetzt auch kein Risikofaktor, der mich jetzt nicht aufhorchen lassen würde, ne? Also ich glaube, das, ne, muss, ich glaube, nur mal für den Hinterkopf.
Muss ich auf jeden Fall nochmal abfragen.
Mhm. Ich würde es tatsächlich machen, weil das bei so einer schweren Umstellung und wenn der wirklich dann in so Perspektivlosigkeit verfällt, ist das schon was ich für den Hinterkopf behalten würde. Also ich glaube, das wäre nicht mein erstes, es kann auch eine völlig normale Trauer sein, aber ich glaube, das sollte man schon für den Hinterkopf mal mitdenken.
Ja, super. Ja. Ich danke dir, Markus, für den ganzen Input.
Ja, sehr gerne.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.